Okay. Dann kommen wir zu Gottes Wort. Für mich ist das eine Freude. Ich muss euch echt sagen, für mich ist es eine Freude, mit euch zusammen den Herrn zu preisen. Das ist was echt Gutes. Das ist nicht nur Vorglühen für das, was jetzt kommt, sondern ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Wenn wir vor Gott stehen, auch als Teil von verschiedenen Ecken, als Teil vom Volk Gottes hier in der Region und ihn zusammen anbeten. Das ist, ja, ich habe das wirklich das Empfinden, das ist einfach was Großes, das freut Gott. Gut, dann steigen wir in unser Thema ein. Leben mit Jesus. Ich kann mich daran erinnern, wie vor vielen Jahren mein Theologiestudium, also ich habe auch Theologie studiert, schon lange her, ich eine Vorlesung gemacht habe über Kirchengeschichte, also besucht habe über Kirchengeschichte. Und da ging es um die alte Kirche, um die Christen in den ersten Jahrhunderten, zur Kaiserzeit, ja, zur Zeit der römischen Kaiser. Und dieser Professor, der alttestamentliche kirchengeschichtliche Professor, der hat Folgendes gesagt, wo ich mich noch so ganz lebhaft daran erinnern kann. Es gab immer wieder Zeiten der Verfolgung, die schlimm waren, dann gab es wieder Zeiten der Ruhe, also eine relative Ruhe, dann gab es wieder Verfolgung. Das hat sich so ziemlich abgewechselt, die ersten 300 Jahre, bis dann das Christentum Staatsreligion wurde, ja. Wisst ihr sicherlich dann unter Kaiser Konstantin. Und immer wieder haben die Kaiser die Christen verfolgt. Und Christen wurden regelrecht aufgefordert, ihrem Glauben abzusagen. Und ein Test sozusagen, wie sie dazu aufgefordert war, indem sie einfach ein Weihrauchopfer den römischen Göttern bringen sollten. Die Sache ist die, in dem römischen Staat waren die Götter sehr stark mit dem Staat verknüpft. Und so ein Weihrauchopfer bringen, das war einfach ein Akt von Loyalität gegenüber dem Staat. Ja, wer das nicht gemacht hat, der war verdächtig im Staat. Und man hat den Christen gesagt, niemand wollte eigentlich die Christen, oder viele von den Oberen wollten die Christen gar nicht umbringen, weil da waren auch Obere dabei und so weiter. Die haben gesagt, Mensch, macht doch einfach dieses bisschen Weihrauch da rein. Was ihr glaubt, ist doch eure Sache. Wir verlangen ja gar nicht, dass ihr an die römischen Götter glaubt. Wer glaubt denn schon an die römischen Götter? Glauben wir ja auch nicht dran. Die gehören halt zum Staat und so weiter. Das ist halt einfach bei uns so üblich. Schmeißt einfach so ein bisschen Weihrauch da rein und dann ist die Sache gegessen. Und was ihr privat macht, was ihr da glaubt, das interessiert doch keinen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. So hat das auf jeden Fall der kirchengeschichtliche Professor da damals auf den Punkt gebracht. Er hat das gesagt, so stand das vor den Christen. Macht doch einfach so ein bisschen Weihrauch da rein als Loyalität gegenüber dem Staat. Was ihr glaubt, interessiert doch keinen. Das ist doch eure Privatsache. Was hättet ihr gemacht? Du kannst ruhig weiter an deinen Jesus glauben. Komm einfach ein bisschen Weihrauch rein. Damit ist die Sache gegessen. Ich glaube das selber auch nicht an diese römischen Götter. So, was macht ihr jetzt? Ein bisschen Weihrauch reinschmeißen? Was ich glaube, ist meine Privatsache. Ihr wisst, dass viele Christen gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall schmeißen wir da Weihrauch rein. Und wisst ihr, was dann die Reaktion des römischen Staates war? Wer so stur ist und nicht, und obwohl es um gar nichts geht, hier keinen Weihrauch reinschmeißt, der kann nur politisch was gegen den Staat haben, den müssen wir auf jeden Fall für seinen Ungehorsam, für seine Sturheit alleine umbringen. Okay, ganz egal, was er glaubt. Versteht ihr, was auf die kam? Warum erzähle ich das alles? Ja? Ihr wisst, viele Christen sind dann gestorben, wurden umgebracht für ihren Glauben. Und viele Leute haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, die sind einfach nur stur. Ja. Aber die Christen haben was verstanden. Die haben gewusst, ich kann nicht meinen Glauben zur Privatsache machen und vorne rum Götzen dienen und hinten rum in meinem Wohnzimmer glaube ich das, was ich will. völlig unmöglich. In dem griechischen Denken und im römischen Denken geht es einfach, die Welt aufzuteilen in zwei Bereiche. Den heiligen Bereich und den unheiligen Bereich. Den frommen Bereich und den unfrommen Bereich. Den profanen Bereich und den Bereich, der Gott gehört. Ja, das ist ganz stark dieses, nennt man Dualismus, ja, dieses dualistische Denken. Ich habe einen Bereich, der gehört Gott, und einen Bereich, der gehört mir. Und deshalb konnte man das so denken. Schmeiß Weihrauch rein, das ist, was du privat machst, ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Christen haben gesagt, nee, mein ganzes Leben gehört Jesus. Ich habe keinen privaten Bereich, ich habe keinen öffentlichen Bereich, ich habe keinen Extrabereich, wo Jesus nichts mit zu tun hat. Alles oder gar nichts. Und dafür haben viele mit ihrem Leben bezahlt. Ja. Und ich glaube, dass teilweise wir auch noch Teile von diesem Denken in uns haben. Wir sind auch irgendwo römisch und griechisch geprägt in unserem Denken. Und wir haben auch diese Tendenz, manchmal zu sagen, gut, es gibt den frommen Bereich, das ist der Gottesdienst. Es gibt den frommen Bereich, das ist der Hauskreis, das ist die Gemeinde, das ist das, was Gott gehört. Und das andere, das ist meine Sache. Das hat mit Gemeinde, das hat mit Christsein, ja, das hat auch was damit zu tun, das wissen wir auch, wir sollen auch am Montag Christ sein. Aber es ist ganz tief in unserem Herzen drin, dass es ganz genau dasselbe ist. Ja? Im jüdischen Denken ist es eher so, im biblischen Denken ist es so. Man hat zwar dort auch ein Verständnis von Heiligkeit, was abgesondert sein für Gott bedeutet, aber trotzdem ist es ganz klar, alles gehört Gott. Mein ganzes Leben gehört Gott. Gott hat auch zu allem was zu sagen im Alten Testament. Da gibt es keinen Bereich, wo er nichts dazu zu sagen hat. Der sagt was zu den Gewichtssteinen, der sagt was zur Sexualität, der sagt was zum Geld, der sagt was zu allem Möglichen, zum Land, zum Anbau. Überall sagt Gott was dazu. Das hat alles mit meinem Leben was zu tun, das hat alles was mit Gott zu tun. Und bei Jesus noch mehr, ja. Bei Jesus ganz klar, es gibt nur noch ein Leben mit ihm oder ein Leben ohne ihn. Und zwar nicht im Gottesdienst mit ihm und ansonsten lebe ich ohne ihn, sondern es gibt nur noch ein Leben mit ihm oder ein Leben ohne ihn. Und Leben mit Jesus bedeutet, ich lebe tatsächlich mit ihm, die ganze Zeit, nicht nur ein bisschen, nicht nur am Sonntag, nicht nur an speziellen Zeiten, die ich mir an die Seite setze für ihn. Das gibt es da gar nicht, ja? Vielleicht kennt ihr dieses Bild, da gab es früher diese schönen vier geistlichen Tatsachen. Kennt das jemand? Solche Traktate gab es da und da gab es zwei Zeichnungen drin. Immer. Also das sind zwei sozusagen Leben. Das ist ein Leben, ja, und da gibt es verschiedene Lebensbereiche. Also was könnte das sein, zum Beispiel? Meine Lebensbereiche. Sag mir mal was.
Arbeit.
Beruf, Arbeit, was noch?
Familie.
Familie.
Freunde.
Freizeit.
Geld.
Geld.
Urlaub.
Verschiedene Lebensbereiche, genau. Und beim normalen Leben, das ist jetzt der Thron meines Lebens, ja. Das ist mehr ein Stuhl meines Lebens, aber soll der Thron meines Lebens sein. Da sitzt normalerweise das Ich. Da sitzt dein Ich auf dem Thron. Und du bestimmst, wie das Ganze zu sein hat. Wenn Jesus in unser Leben kommt, da kommt Jesus in unser Leben. Der kommt dann auch noch da rein. Und manchmal ist das in unserem Denken so, nimm Jesus in dein Leben auf, das wird auch ein Lebensbereich. Da gibt es dann eben Jesus. Ja? Mein Lebensbereich, Jesus. Aber das Ich bleibt hier noch schön da sitzen. Ja. Das ist aber nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus will nicht unser Lebensbereich sein oder ein Lebensbereich sein. sondern der will dahin, ich komme dahin. Und er sagt, wie das Ganze hier zu ordnen ist. Das bestimmt jetzt alles Jesus. Jesus hat jetzt zu jeder Sache was zu sagen. Zu eurem Urlaub, zu eurem Geld, zu eurer Freizeit, zu eurer Arbeit, zu eurer Sexualität, zu dem, was ihr anschaut, zu dem, was ihr lest, zu dem, was ihr nicht tut. Zu all dem will Jesus was sagen. Das bedeutet Leben mit Jesus. Das ist ganz simple Wahrheit. Ich will auch gar nicht irgendwie was Neues sagen oder was. Ich will euch nur das erinnern, was ihr wahrscheinlich schon wisst. Ja. Nur vergisst man das manchmal. Wir leben dann manchmal in der Praxis eben doch so. Jesus ist auch ein Teil meines Lebens. Ja. Und ich dirigiere schon alles so um mich herum. Und das passe ich hier auch noch irgendwie ein. Jesus passe ich auch noch irgendwie ein. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er sagt, du kannst nicht Christ sein am Sonntag und am Montag das tun, was du willst. Du kannst nicht Christ sein am Sonntag und am Montagabend versaute Filme angucken. Du kannst nicht am Sonntag Gott preisen und am Montagmorgen in deiner Firma über dasselbe lachen wie alle deine Kollegen. Du kannst nicht so leben, als ob es da Jesus nicht gibt. Es ist unmöglich. Wenn du das machst, machst du dir selber was vor. Dann ist Jesus maximal das hier. Aber das ist nicht das Leben mit Jesus. Und wenn euch das einen Druck macht, dann lasst uns doch nochmal ein paar druckvolle Stellen anschauen. Wo Jesus was dazu sagt, ja? Also zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Kapitel 14, Vers 28. Ich lese mal ab Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit Jesus und er wandte sich um und sprach zu ihnen. So, was sagt jetzt Jesus zu dieser Volksmenge, zu dieser großen Volksmenge, die ihm nachfolgt? Das wäre doch die Gelegenheit, oder? Also, die große Volksmenge, das ist doch das, was wir unbedingt brauchen, was wir unbedingt wollen. Da können wir doch sagen, Mensch, jetzt haben wir sie doch endlich alle beieinander. Jetzt können wir doch die Entscheidungskärtchen verteilen. Und genau das macht Jesus jetzt. Er verteilt jetzt die Entscheidungskärtchen. Und er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter, und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern. Ab Vers 25 lese ich. Ab Vers 25. Dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, das war jetzt der Vers 28, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, nicht vollenden kann und alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Deshalb, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder das anzuschauen, dass Jesus, Leben mit Jesus tatsächlich bedeutet, mein ganzes Leben gehört Jesus, nicht weniger. Er ist nicht ein Teil meines Lebens. Er kommt nicht einfach in mein Herz, neben vielen anderen Sachen, die da auch schon in meinem Herzen sind. und oder er kommt, ich nehme ihn mein Leben auf, gnädigerweise, und dann ist er auch noch da drin, neben den vielen anderen Sachen. Sondern Jesus macht ganz klar, es gibt nur ein Entweder-Oder, ganz schwarz oder weiß. Jesus sagt, du gehörst mir, du gehorchst mir, du folgst mir nach, und entweder ganz oder gar nicht. Und deswegen haben die ersten Christen gesagt, ich schmeiß da nicht einfach Weihrauch rein. Ich lasse mich lieber umbringen. Ja? Ich mache das extra so ein bisschen drastisch heute Abend. Ja? Man kann nicht Urlaub machen von Jesus. Ich mache übrigens auch keinen Urlaub von meiner Frau. Die würde sich echt bedanken. Ja, da würde sie sagen, nö, ganz oder gar nicht. Zu Recht. Ja? Und ich habe das tatsächlich schon mal gehört von jemand, anscheinend ein geistlicher Leiter, der gesagt hat, ja, aber wenn ich Urlaub habe, dann will ich erstmal gar nichts mehr wissen von Jesus. Dann will ich erstmal auch keine Bibel lesen, all das ganze Zeug, das brauche ich da erstmal nicht mehr. Da muss ich erstmal was ganz anderes machen, da muss ich mich erstmal entspannen von diesem ganzen frommen Zeug. Ich finde das, ja, was soll man dazu sagen? Das ist, ich glaube, irgendwie, das kann nicht funktionieren, ja, das kann auch sonst nicht funktionieren dann. Wenn Jesus nicht mein Leben ist. Ja. Und Jesus hat uns auch gar keinen Zweifel darüber gelassen. Lasst uns nochmal eine andere Stelle anschauen. Lukas 13, 22. Kann das mal jemand lesen? Lukas 13, 22 bis 24.
Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können.
Oder Matthäus 7, Vers 13 und 14. Kann das jemand lesen? Matthäus 7, Vers 13 und 14.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, ist es, oder?
Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen.
Noch 14?
Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden.
Habt ihr das schon mal gelesen? Was ist eine enge Pforte? Also eine enge Pforte ist, sagen wir mal, für mich wäre das hier eine enge Pforte. Also jetzt Lebensgröße. Also da würde ich vielleicht mit aller Gewalt würde ich da durchkommen. Ja, wenn das jetzt offene Öffnung wäre, würde ich da durchkommen?
30 muss noch.
Also, eine enge Pforte bedeutet, da ist es eng, da kann ich gar nicht alles mögliche andere noch mit durchkriegen. Ja? Ich kann nicht alles mögliche mitnehmen. In Wirklichkeit kann ich gar nichts mitnehmen. Ich kann froh sein, wenn ich da durchkomme. Das sagt Jesus, ja. Enge Pforte ist so eng, dass nur ich da durchpasse. Und die weite Pforte ist, ja, dass man denkt, okay, da kann ich alles mitnehmen. Es ist ein einfacher Weg. Ich kann einfach darauf gehen und alles mitnehmen, was ich will. Als ich mich für Jesus entschieden habe, da war ich 13 Jahre alt, habe ich davon eine Ahnung gehabt, aber ich habe natürlich nicht gewusst, die ganze Konsequenz von dem. Und das ist auch nicht wichtig. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass wir am Anfang alles genau wissen, was Jesus da meint. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Jesus hinterhergehen wollen, dann wird diese Entscheidung immer wieder vor uns liegen. Dann wird immer mal wieder das ein Stück aufblitzen. Und das wird dann ganz konkret werden. Das wird nicht allgemein sein, dass wir eine allgemeine Entscheidung treffen. Jesus, ich folge dir nach, ich gebe dir alles. Und das gebe ich dir Blanko, sondern das wird so sein, dass Jesus uns an eine Stelle bringt und sagt, hier, was ist hier? Gibst du mir das? Folgst du mir danach an dieser einen Stelle? Und da entscheidet sich, ob wir durch diese eine Pforte, durch diese enge Pforte gehen. An dieser einen Sache. Ja, machst du da mit oder machst du da nicht mit? Gehorchst du mir da oder gehorchst du mir da nicht? Und manchmal sind diese Sachen so klein scheinbar. Und wir schauen uns gleich noch ein paar konkrete Sachen an. Aber zum Beispiel Umgang mit Zeit, Umgang mit Geld. Bist du da ehrlich? Machst du da das, was ich möchte? Was machst du da jetzt, wenn mein Geist zu dir spricht und sagt, geh diesen Weg, mach diesen Weg nicht. Gehorchst du mir dann oder gehst du dann zurück? Oder wenn du Schwierigkeiten im Leben hast, verstehst Sachen nicht, du hast was Schlimmes erlebt, ja? Gehst du dann noch weiter mit mir? Vertraust du mir immer noch oder gehst du zurück? Das sind diese konkreten Sachen, wo sich entscheidet, was wirklich in unserem Leben durchkommt. Ja? Gehen wir durch die enge Pforte oder nicht? Sagen wir, nee, da nicht mehr. Das muss billiger zu haben sein. Und Jesus lässt uns keinen Zweifel an dieser Stelle. Er sagt, es gibt diesen, ringt darum, sagt er, durch diese enge Pforte reinzugehen. Er sagt, macht das, wenn ihr davor steht, ringt darum, da durchzugehen. Ja? Ringt darum, er schreibt davon, dass es nicht einfach ist. Man muss sich irgendwie da durchzwängen. Und es ist manchmal nicht einfach, dabei zu bleiben bei dieser einen Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben für Jesus, zu sagen, Jesus, ich folge dir. Dann zu sagen, wenn es drauf ankommt und es eng wird, zu sagen, Jesus, ich ringe darum, dran zu bleiben und bei dir zu bleiben. Und Jesus sagt, es wird so kommen. Und viele sind es, die das nicht wollen. Und schaut euch mal um, ich weiß nicht, wie es ist in eurem eigenen Leben, schaut euch mal um, es sind nicht viele. Es sind nicht die Massen, die sagen, oh, das gefällt mir. Ja. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und je klarer wir das am Anfang sehen, oder je klarer wir das immer wieder sehen, desto besser, weil es ist eben gerade nicht so, dass das ein saures Leben ist, sondern du zwängst dich durch die Tür durch und auf einmal kommst du auf der anderen Seite raus und bist frei. Das ist das, was passiert, ja. Und das habe ich schon öfter erlebt. Vor der Tür sieht das immer nicht so schön aus, ja. Denkst du, oh, jetzt sollst du das zurücklassen, das gefällt dir doch so gut. Und dann zwängst du dich da durch, sagst Jesus, okay, ich gebe es dir, ich lasse es los, ich vertraue dir. Kommst durch auf der anderen Seite und sagst, oh, ich habe gar nicht gewusst, wie frei ich bin, wie gesegnet und wie glücklich ich bin. Ja? Und deshalb sagt Jesus, keiner von euch, der irgendwas zurücklässt in dieser Welt, der nicht tausendfach wieder empfängt. Schon in dieser Welt und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber Leben mit Jesus bedeutet, durch die enge Pforte durchgehen. Es bedeutet, unser ganzes Leben gehört ihm. Es bedeutet, unser Urlaub gehört ihm. Es bedeutet, unsere Arbeit gehört ihm. Unser Fernsehen gehört ihm. Unsere Familie gehört ihm. Die sitzt nicht auf dem Thron. Jesus, ich mache nicht Urlaub von Jesus. Jesus sagt mir auch, wenn meine Arbeit genug ist, meine Beziehungen gehören ihm. Er darf darüber bestimmen und mir sagen, diese Beziehungen sind gut, diese Beziehungen sind nicht gut. Das darf er mir sagen. Meine Seele, mein Geist und mein Leib, es gehört alles ihm. Deshalb sagt auch der Römerbrief ganz interessanterweise, gebt eure Leiber als lebendiges Opfer, ja. Mein Leib gehört ihm, es gehört nicht mir selber, sondern es gehört ihm. Also mein Fazit, als ist alles nur Einleitung, ja, ist, mein Leben gehört Jesus. Leben mit Jesus bedeutet mein ganzes Leben mit Jesus. Die anderen, ich. Lass uns mal diese Stelle noch ein bisschen weiterlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 7. Da geht Jesus noch weiter und sagt in Vers 21 bis 23: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Was mich am meisten schockiert an dieser Stelle, ist das Wort viele. Und nicht jeder und viele. Der Unterschied hier ist Sagen und Tun. Und Jesus sagt, es reicht nicht zu sagen, Herr, Herr, sondern was wir tun müssen, ist den Willen des Vaters im Himmel tun. Und was er auch noch sagt, ich habe euch niemals gekannt, das ist das, was er hervorhebt hier. Ich finde das eine erschreckende Stelle. Es ist nicht so, dass ich darüber lese und denke, naja gut, es geht irgendjemand anders an. Ich bin da nicht gemeint. Kein Problem. Nee, wenn ich so eine Stelle lese, denke ich, Herr, das ist ganz schön ernst, ja. Und von Zeit zu Zeit muss man sich dem aussetzen. Man kann nicht nur das Evangelium von der einen Seite hören. Man muss das Evangelium auch von der anderen Seite hören, dass die Tür eng ist. Und ich möchte das gerne heute Abend sagen, ja. Ihr könnt euch immer noch entscheiden, dann morgen nicht zu kommen. Das ist okay. Und Jesus sagt, der Punkt ist nicht, fromm zu sein, der Punkt ist noch nicht mal, Wunder zu tun. Der Punkt ist, ihn zu kennen und zu tun, was er sagt, ja. Ihn zu kennen und zu ihm zu folgen. Ja, es ist das andere Wort, ist eigentlich ihm zu folgen. Ihm nachzufolgen. Und das eben in diesen fünf Bereichen, die wir gesagt haben. Seid ihr da dabei? Ihr müsst mir nicht eine Antwort geben, aber ich möchte so kurz euch aufzeigen, um was es mir geht, ja, was der Horizont von dem ist. Es geht wirklich darum, dass Jesus unser ganzes Leben gehört. Und diese Entscheidung möchte ich euch einfach vorlegen, gleich zu Anfang. Und ich glaube, es ist gut, das mal wieder anzuschauen und zu sagen, ja, Jesus, ich bin noch dabei. Ich mache das noch, ich will das noch. Das ist das, was ich will. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das alles bedeutet. Ich weiß nicht, wo du mich hinführst. Und ich kann nur auf deine Gnade hoffen, dass du mich bei dir hältst. Ich kann nur auf deine Gnade hoffen, dass du mir dann, wenn ich davor stehe, mir hilfst, durch die enge Tür durchzugehen. Wir stehen da nicht und sagen, gloriös, das wird schon alles. Aber wir müssen trotzdem eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich sehe die Kosten, ich sehe das, sagst du, ich sehe, du lässt mich nicht im Zweifel und ich sage dazu ja. Das ist eine Entscheidung, die ihr im Herzen treffen müsst. Okay. Lasst uns mal den ersten Punkt anschauen für heute Abend, was das bedeutet, wo Jesus uns zuerst auffordert, mit ihm zu leben. Und ich glaube, diesen ersten Punkt, was Jesus uns sagt, den möchte ich überschreiben mit einem interessanten Wort. Ich putze jetzt hier mit dem umgefallenen Sprudel die Wand, aber es geht. Und zwar mit dem Wort Verborgenheit. Jesus möchte zuerst mit uns dorthin gehen. In die Verborgenheit. Und er möchte, dass wir dort mit ihm leben. Er möchte, dass wir ihn dort kennen. Er möchte, dass dort unser Leben ihm gehört. Das ist der erste Ort. Und das ist echt ganz schön spannend. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich glaube, wir sind in unserer Kultur regelrecht publikumssüchtig. Entschuldigt, geil. Ja? Wir wollen, wenn ich in unsere Kultur gucke, in unsere Gesellschaft, Menschen wollen unbedingt gesehen werden. Und das ist das, was zählt, ja. Nicht verborgen sein, sondern genau das Umgekehrte. Ich möchte möglichst viele Menschen sollen die Farbe meiner Unterhose wissen, und das ist heutzutage möglich, indem ich das in Facebook reinschreibe.
Was mir dazu einfällt, ist gerade auch im christlichen Bereich, dass die Gefahr ganz groß ist, dass man im christlichen Bereich anfängt, Geschworenen zu ziehen und Schlechtes in Erleben zu rufen.
Richtig.
Das ist etwas, eine Herzenshaltung, die ich bei mir selbst auch schon aufgefunden habe.
Ich auch, ja. Und Jesus will uns dahin führen, in dieses Ding. Und ich merke, wie er immer wieder bei mir anklopft und sagt, da will ich dich haben. Immer wieder, da will er mich reinziehen, in dieses, in die Verborgenheit. Und ich sehe heute unsere Kultur, ich sehe das auch bei meinen eigenen Kindern, diese Sucht sozusagen, in Facebook sich zu präsentieren. Jetzt, ich will jetzt nicht gegen Facebook wettern, ja, grundsätzlich. Nur dieses Denken, was oft dahinter steht bei uns Menschen. Ja. Ich möchte, dass Menschen mich wahrnehmen. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte Anerkennung haben. Ich möchte wichtig sein. Ja. Und das Interessante ist, Gott möchte uns genau das geben. Er möchte uns das geben, dass wir wichtig sind. Dass wir gesehen werden. Dass wir Anerkennung kriegen. Und er hat einen speziellen Ort dafür. Und dieser Ort ist Verborgenheit. Das ist das Interessante. Er sagt, komm an diesem Ort und da möchte ich dich sehen. Und Jesus sagt es sogar, dass der Vater uns dort sieht. Ja. Und Verborgenheit ist der Ort, den Gott gewählt hat, wo alles anfängt in unserem christlichen Leben und wo Gott anfängt zu wirken. Das ist bei uns Menschen so. In der Verborgenheit werden wir geschaffen im Mutterleib. Ja, wir werden geschaffen. Das geschieht alles erstmal im Verborgenen, bis dann was geboren wird. Und wir sehen auch in Gottes Wort, wie Gott im Verborgenen immer wieder Sachen hervorbringt. Zum Beispiel, dass er seine Leiter im Verborgenen heranbildet. Ihr kennt das, die Geschichte von Mose. Ja, Mose wurde 40 Jahre sozusagen in der Wüste, in der Verborgenheit, ganz auf die Seite gesetzt von Gott. Und dort hat Gott ihn geformt. Oder David. Gott hat ihn an die Seite gesetzt und hat ihn in der Verborgenheit geformt. Oder Paulus sagt das von sich selber auch in Galater 1, Vers 17. Er sagt, er ist mehrere Jahre weg gewesen in Arabien, in der Wüste. Wir wissen nicht, was er dort gemacht hat. Er war da einfach weg. Verborgen. Das ist ganz interessant, die Geschichte von Paulus, wie er sich bekehrt. Er hat sofort angefangen zu predigen. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Und er hat gleich mit Vollmacht gepredigt. Und viele Leute haben ihm zugehört. Und er steht in Gottes Wort. Und er bewies, dass Jesus der Christus ist. Und er hat es gemacht. Und es gab einen Riesenaufstand. Und dann kam er nach Jerusalem und hat dort angefangen, fromme Streitgespräche zu führen. Ja, er hat dann über Jesus sozusagen gestritten, öffentlich. Und es war so viel Aufruhr, dass die dann irgendwann gesagt haben, nee, das bringt so gar nichts. Ja. Und dann haben sie gesagt, Paulus, du, es ist besser, du gehst wieder nach Hause. Und sie haben ihn dann nach Hause, nach Tarsus geschickt, in seine Heimatstadt. Und das steht hier, in Apostelgeschichte 9, Vers 31 oder 9, Vers 30. Ich lese euch das mal kurz vor. Und Paulus redete und stritt mit den Griechen, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als aber die Brüder es erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Und das ist Humor in Gottes Wort hier, ja? Und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist Humor, ja? Und dann hört man lange Zeit nichts mehr von Paulus. Er ist weg. Er ist nach Hause geschickt worden. Stellt euch das mal vor. Geh erstmal nach Hause jetzt. Man hört eine ganze Zeit nichts mehr und er hat seine Lektion gelernt. Er hat sich zurückgezogen in die Verborgenheit. Und ich glaube in Galater 1,17 diese Stelle, dass er in Arabien war, in der Wüste, das ist die Zeit gewesen, wo Gott ihn gelehrt hat, wo er alleine war mit Gott in der Verborgenheit. Und ich glaube, Verborgenheit ist der Ort, wo Gott mit uns anfängt. Das zweite ist Gott, Verborgenheit ist der Ort, es ist der Ort, wo ich mit Gott alleine bin. Verborgen heißt nicht, ich verstecke mich irgendwo, obwohl das auch manchmal sehr wichtig ist, dass ich mich wirklich von Menschen zurückziehe. Aber Verborgenheit ist der Ort, wo ich mit Gott alleine bin. Ich glaube, Öffentlichkeit ist oft unser Lieblingsort, aber Verborgenheit ist Gottes Lieblingsort. Er möchte gerne verborgen sein mit uns. Er möchte uns an so einen Ort führen, wo nur er ist und wo nur ich bin. Wo sonst niemand ist. Nur ich mit ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich selber ertappt dabei, wie ich... Es gibt zwei Sachen in meinem Herzen. Einerseits, ich kenne diesen Ort der Verborgenheit mit Gott. Und ich weiß, wenn ich Gott dort treffe, das ist das Beste, was mir passiert. Das ist der beste Ort, den es gibt. Aber manchmal ist mein Herz unruhig und ich fliehe von diesem Ort. Ich will da nicht hin. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Und ich merke, wie der Heilige Geist an mir zieht und will mich da hinziehen. Und ich finde alle möglichen Ausreden, warum ich da jetzt gerade nicht hin kann. Weil ich muss noch dies und jenes tun. Ich muss auch ganz wichtige, fromme Dinge tun. Ich muss noch dringend Anrufe machen und ich muss auch noch arbeiten und ich muss auch noch wichtig sein. Und deshalb kann ich leider jetzt nicht, Herr. Musst du verstehen. Aber ich weiß, dass der Herr diese Ausreden irgendwo nicht gelten lässt. Und ich merke, wie so eine Trauer dann kommt auch. Ja. Weil dieser Ort ist Gottes Lieblingsort. Und wenn wir dahin gehen, belohnt er uns. Das sagt Jesus. Vielleicht können wir das mal aufschlagen im Matthäus-Evangelium. Da spricht Jesus ein paar Mal über diesen Ort. Matthäus 6. Am klarsten macht er das, als es ums Beten geht. Aber er macht das auch noch bei zwei anderen Sachen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Was ist ihr Lohn? Nämlich, dass Menschen sie sehen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür zugeschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten oder wird dich belohnen. Dasselbe sagt er, als es ums Geld geben geht, 6 Vers 3 und 4. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und dann beim Fasten, im Vers 18, sagt er, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Die Verborgenheit ist der Lieblingsort von Gott. Und Verborgenheit, sagt Jesus, ist der Ort, wo der Vater sieht. Wenn wir dahin gehen, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir in diesen Ort gehen, wo nur Gott ist und wo nur ich bin, dann wissen wir, dann können wir sicher sein, dass Gott uns dort sieht. Der Vater sieht uns dort, an dem Ort, wenn ich mich dahin zurückziehe. Und verborgen heißt, ich muss die Tür zuschließen. Und das ist auch eine innere Tür, die ich zuschließen muss. Das ist die Tür, dass ich das innere und das äußere Publikum muss ich draußen lassen, aber ich muss auch das innere Publikum draußen lassen. Das innere Publikum, was meine ich damit? Die ganzen Sachen, die ich noch tun müsste. Die ganzen Stimmen, die alles Mögliche mir sagen. Die ganzen Anforderungen. Oder auch, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Ja, das ist eine Stelle, die müsste eigentlich dringend jemand anders lesen. Oder wenn man auch einen geistlichen Dienst macht, hat man sowieso manchmal einen Blick, ganz anderen Blick auf Stellen noch, dass man denkt, ja, das kann man dafür brauchen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bibelthema. Und so weiter. Ja. Diese ganzen Sachen, sagt der Herr, die müssen draußen bleiben. Tür zuschließen bedeutet nicht nur, dass ich die Tür zuschließe. Das ist erst der erste Schritt. Aber dass alle möglichen anderen Sachen, dass ich dann auch noch sage, Herr, das möchte ich an die Seite legen jetzt. Das ist der zweite Schritt. Und da gibt es keine Abkürzung. Ich glaube, jeder von uns muss irgendwie einen Weg finden, diesen Ort immer wieder zu finden, immer wieder zu suchen. Und unser geistlicher Reichtum entscheidet sich an diesem Ort. Das sagt Jesus hier dreimal. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird euch belohnen. Das ist das, wie wir Schätze sammeln im Himmel, wenn der Vater uns belohnt. Ich habe vorhin mit meiner Frau darüber gesprochen, über das Thema. Und sie sagte so ganz markant, sie sagt, sie glaubt, dass sich geistliche Reichtum und geistliche Armut an diesem Ort entscheiden. Wenn wir arm sind, geistlich, ich meine damit nicht Armut im Geist, wie Jesus das sagt, Armut im Geist, was Jesus in Matthäus 5 sagt, ist Abhängigkeit von Gott, ja. Das ist was anderes. Aber ich meine so eine Armut, ja, dass die Gemeinden geistlich arm sind oder wir geistlich arm sind, entscheidet sich nicht auf Konferenzen. Entscheidet sich nicht in Lobpreisgottesdiensten. Entscheidet sich überhaupt gar nicht in solchen Sachen. Es entscheidet sich in diesem Ort. Wenn die Gemeinden arm sind, ich behaupte das mal, wenn unsere Gemeinden in Deutschland arm sind, dann deswegen, weil die einzelnen Leute nicht in der Verborgenheit mit Gott regelmäßig sind. Weil wir da arm sind. Deswegen sind wir arm. Und Reichtum entscheidet sich auch dort. Schätze sammeln, sagt Jesus, wir sollen Schätze sammeln im Himmel. Wo machen wir das? An diesem Ort. Wir gehen dahin, wo Gott ist, wo nur er uns sieht. Und lassen uns von ihm belohnen, nicht von Menschen. Das ist geistlicher Reichtum, der in unser Leben reinkommt. Manchmal ist es so, wir kommen in diesen Ort, also ihr versteht, es ist ein geistlicher Ort. Wir kommen in diese Verborgenheit mit Gott, wir kommen zu ihm. Und wir sind so derartig mit uns selbst konfrontiert. Ja. Wir sehen auf einmal unseren eigenen Zustand. Ich weiß nicht, was ihr dann für einen Zustand seht. Ich komme manchmal rein in diese Gegenwart Gottes und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich sitze da und denke, Herr, ich bin so müde, ich weiß gar nicht, ich kann dir nichts bringen. Was soll ich eigentlich hier? Ja. Und wenn es uns so geht, glaube ich, ist es wichtig, dann nicht wegzulaufen. Dann nicht zu sagen, es hat sowieso keinen Wert. Sondern dann zu sagen, Herr, ich bin jetzt halt so hier, wie ich hier bin. Mit meiner ganzen Armseligkeit. Aber ich suche dich trotzdem. Ich bleibe jetzt hier einfach bei dir. Und alleine dieses bei ihm bleiben, das ist das, was uns verändert. Das habe ich schon ganz oft festgestellt. Alleine, dass ich dann bei ihm bleibe und sage, Herr, ich harre aus bei dir. Ich lese einfach in deinem Wort. Ich singe dir was. Ich bete. Alleine dieses Ausharren vor Gott verändert mich. Ja? Und deshalb auch, wenn ihr da hinkommt und denkt, Mensch, ich habe gar nichts zu geben, ich habe gesündigt, ich muss jetzt erst dies und jenes, ich muss mich erst säubern, damit ich da überhaupt in Gottes Gegenwart kommen kann. Wenn ihr denkt, ihr müsst das machen, macht es, ja, aber das kommt vor allen Dingen dahin und geht nicht weg. Lasst uns nicht weggehen. Lasst uns da bleiben. Der verborgene Ort ist auch noch ein Ort, wo Gott uns schützt. Im Alten Testament wird manchmal von seinem Versteck gesprochen. Im Psalm 27,5 zum Beispiel steht, dass Gott nicht verbirgt im Versteck seines Zeltes. Wenn ich in Gottes Gegenwart, was ist das Versteck seines Zeltes? Das ist interessant, darüber nachzudenken, was das geistlich bedeutet. Was ist das Versteck Gottes? Ich glaube, dass das damit zu tun hat, wenn wir Gott kennen im Verborgenen. Er versteckt uns vor dem Feind. Und manchmal merke ich das, dass ich das brauche, dass ich sage, Herr, ich muss in deine Gegenwart kommen und ich brauche, dass du mich jetzt echt versteckst vor diesem ganzen Zeug. Ich habe genug davon. Versteck du mich in deinem Versteck. Versteck mich in deiner Gegenwart. Oder Psalm 31, 21. Du verbirgst sie in einer Hütte. Du verbirgst sie im Versteck deines Zeltes. Das ist der Ort, wo alles anfängt. Unser Leben mit Jesus anfängt. Wenn wir über das Thema Leben mit Jesus reden, das Thema Reden, unser Leben gehört ihm ganz, dann ist das der erste Ort, um den es geht. Und den möchte ich euch wieder vor Augen malen, den möchte ich euch wieder schmackhaft machen. Ich möchte euch daran erinnern, ich glaube, das ist in eurem eigenen Herzen drin, dass der Heilige Geist euch da reinzieht. Er will euch da reinziehen. Und lasst es zu, dass der Heilige Geist euch da reinzieht, in diesen Ort, wo ihr nur alleine mit Jesus seid. Wo ihr mit eurem Herrn zusammen seid. Da geht es nicht darum, dass ihr irgendwelche Bibellesepläne erfüllt. Das ist auch gut. Ja? Aber da geht es darum, dass ihr alleine seid mit eurem Jesus. Darum geht es da. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es bestätigt, während ich das sage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir zumindest bestätigt er das. Ja. Lasst es zu, dass der Herr euch dahin zieht. Machen wir denn eigentlich? Okay, ich glaube, wir machen jetzt eine Pause und wir gucken dann nach der Pause diese konkreten Sachen an, die Jesus hier uns vor Augen malt, mit Geben, Beten, Fasten, im Wort Gottes bleiben. Ihr könnt euch gerne hier bedienen. Es gibt zwei Toiletten, eine ist dort und eine ist, wenn ihr hier durchgeht,